Und wir sind stolz, nach 2022 auch in 2023 ein neues Rekordergebnis aufgestellt zu haben mit fast 1,6 Milliarden. Ein Versprechen ist ein Versprechen und das wurde eingelöst. Sowohl Bruttoversicherungsumsatz, Netto und auch die Profitabilität hier über Eigenkapitalrendite, deutliche Übererfüllung der eigentlichen Ziele für das Geschäftsjahr 2023.
Der Aktienkurs ganz konkret bei Talanx spricht natürlich für sich. Ein Teilnehmer fragt jetzt auch mal ganz allgemein, was sind die Gründe für diese Stärke, also jetzt auf den Markt bezogen, wie lange wird dieser starke Markt noch anhalten?
Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung zu Beginn gibt es immer eine Präsentation seitens des Unternehmens und im zweiten Part folgt dann die Q&A-Session. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also könnt ihr euch definitiv auf eine spannende Diskussion freuen. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch das Format gefällt, ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert und gerne vielleicht mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
Guten Abend aus Hannover an die Bildschirme, hier aus unserem kleinen Studio am HDI-Platz in Hannover. Petzelberger hat das erwähnt, wir sind nicht das erste Mal hier, also sozusagen Wiederholungstäter und zwar wieder überzeugte Wiederholungstäter, weil wir das für ein außerordentlich gutes Format halten. Ihnen ein bisschen was über die Talanx zu erzählen, vor allen Dingen aber schätzen wir den, wenn auch nur virtuell, aber dennoch fachkundigen Dialog mit Ihnen über dieses Format. Wir haben heute mitgebracht unsere Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 und mein Kollege Steffen Olinski daneben mir steht, wird sie da ein wenig durchführen und danach, wie von Herrn Petzelberger angekündigt, gucken wir, dass wir Ihre Fragen möglichst umfassend und gut beantworten. Insofern, Steffen, the floor is yours.
Super, schönen guten Abend auch von meiner Seite und wir gehen mal davon aus, dass einige schon die Talanx kennen, aber vielleicht einige auch noch nicht ganz so gut. Deswegen machen wir ein ganz kleines Intro, um dann später auf die aktuellen Zahlen zu kommen. Denn die Talanx, die ist schon über 100 Jahre alt, eine über 100-jährige Geschichte, gegründet als HDI VAG, als Verein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, die Versicherungsnehmer sind gleichzeitig Mitglieder und damit Eigentümer des Vereins. Und als reiner Industrieversicherer die ersten 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg dann die Öffnung fürs Privatkundengeschäft, dann in den 60er Jahren die Öffnung fürs Rückversicherungsgeschäft, bis dann in den 90er Jahren dann als Hannover Rück der Börsengang angestanden hat. Wir sind immer noch Mehrheitsaktionär mit 50,2% an Hannover Rück, sind dann 2012 selber an die Börse gegangen. Der HDI VAG hat immer noch die Mehrheit unserer Aktien mit über 76%. Und 2023 haben wir einen Rekord aufgestellt. Das würde ich Ihnen auch gerne gleich sagen. Aber schauen wir erstmal, wir stehen heute hier in Hannover. Denn die Zentrale ist Hannover und aus Hannover heraus sind wir in ungefähr 175 Ländern aktiv. Wenn man mal beachtet, dass es ungefähr 200 Länder weltweit gibt, dann sind 175 Länder tatsächlich der Großteil der Länder. Das Ganze wird über 28.000 Mitarbeitende gemacht, über 17.000 davon arbeiten im Ausland. Und wenn man die Bruttogröße, den Versicherungsumsatz nimmt, dann sind wir die Nummer 6 in Europa als Versicherungsanbieter. Das Ganze wird über 4 Segmente gesteuert. Wir haben 3 Erstversicherungssegmente und ein Rückversicherungssegment. Dazu kommen wir dann später aber noch im Detail. Wir sind Nummer 6 in Europa und die Zahl, die dahinter steht, ist der Versicherungsumsatz ganz links von 43 Milliarden. Und um diese 43 Milliarden sehen Sie einen Donut mit ganz vielen Farben und kleinen Feldern. Und das zeigt, wir sind weltweit sehr hoch verteilt, eine hohe Diversifizierung und das passt gut zu einem geringen Risikoprofil. Denn wenn man zum Beispiel beachtet, dass Großschäden auch nur regionale Ereignisse die meisten sind, dann hilft es, wenn man in anderen Regionen eben gleich verteilt auch unterwegs ist. Dann Kapitalanlagen haben wir ungefähr 135 Milliarden und hier sehen Sie, dass das dunkelblaue Feld die festverzinslichen Wertpapiere den Großteil der Kapitalanlagen ausmacht mit einem niedrigen Kapitalmarktrisiko. Und wenn wir die Solvenz betrachten, eine sehr solide Kapitalisierung von größer 200%. Die exakte Zahl für Ende letzten Jahres, die wird dann im Mai folgen. Aber wir können schon mal hier sagen, sie wird bei über 200% liegen. Wir selber geben uns einen Rahmen, einen Zielbereich von 150-200%, sind also wirklich am oberen Bereich. Und wer diese Kennzahlen nicht kennt, das ist so, dass ein 200-Jahres-Ereignis einen Bedarf von 100% hat. Ein Krisenszenario, was alle 200 Jahre eintritt, hätte einen Bedarf von 100% und wir liegen mit 200% deutlich darüber. Die Ratings, Standard & Poor's und AM Best bewerten uns, beide mit A+, starke Ratings, und das zeigt auch nochmal, wie solide die Kapitalisierung aufgestellt ist in der Talanx. Kommen wir zu den Gruppenhighlights 2023, und wir hatten am 15. März am 21. März war es dieses Jahr, unsere Zahlen veröffentlicht, und wir sind stolz, nach 2022 auch in 2023 ein neues Rekordergebnis aufgestellt zu haben mit fast 1,6 Milliarden. Und in der Mitte sehen Sie eine Zahl von 3,5 Milliarden. Das ist so, wir zahlen ja Schäden aus an den Versicherungsnehmer, und manchmal, oder die größte Anzahl ist ja nicht, dass man es direkt auszahlt, sondern es sind erwartbare Schäden in der Zukunft, die man zu zahlen hat. So, jetzt gibt es aufwendige Risikomodelle und mathematische Modelle von externen Experten, die abschätzen, wie hoch sind denn tatsächlich diese notwendigen Schadensrückstellungen. Wir machen auch unsere eigenen Schätze, wir buchen dann Schadensrückstellungen, und wenn diese gebuchte Rückstellung höher ist als diese externe Expertenschätzung, dann sprechen wir hier von der Resilienz, von der Widerstandskraft. Und die haben wir in 2023 erhöht. Die Dividende, natürlich, wenn wir ein Rekordergebnis erzielt haben, wir möchten natürlich am Kapitalmarkt attraktiv sein, haben wir erhöht, natürlich vorbehaltlich der Hauptversammlung Anfang Mai, aber wir schlagen vor, auf 2,35 Euro zu erhöhen, je Aktie. Dann die starken Leistungen in der Erstversicherung. Also wir haben ja drei Erstversicherungssegmente, die Industrieversicherung mit einer Schadenkostenquote von 91,5%. Und wer Schadenkostenquote nicht kennt, wir haben Einnahmen von den Versicherungsnehmern, wir haben dagegen Schäden, wir haben Kosten. Und wenn die Schäden und Kosten geringer sind als die Einnahmen von den Versicherungsnehmern, dann ist es unter 100% und damit profitables Versicherungsgeschäft. Und 91,5% ist eine sehr niedrige Prozentzahl im Versicherungswesen. Und da sieht man, dass die Industrieversicherung sehr gut unterwegs ist. Privatkunden international. Sie sehen hier Südamerika abgebildet, Lateinamerika. Und darunter steht Top-Player in Lateinamerika. Es ist so, dass wir im letzten Jahr eine Akquisition getätigt haben, von Liberty das südamerikanische Geschäft gekauft haben. Wir waren schon stark in Südamerika und sind jetzt tatsächlich im Privatkundenbereich, im Schadenunfall, die Nummer 2 in Süd- oder Lateinamerika. Privatkunden Deutschland ist unser kleinstes Geschäftsfeld und gerade nicht ganz so ein einfacher Markt in manchen Sparten, aber insgesamt, auch hier haben wir eine hohe Diversifizierung und mit 11%, und wir geben uns als Talanx Konzern immer dieses Mindestziel von 10% Eigenkapitalrendite. Sie sehen hier 11% in einem teilweise schwierigen Marktumfeld, stabiler Gewinnbringer, Privatkunden Deutschland. Zum Mix des Versicherungsumsatz. Auf der linken Seite, Sie haben das ja schon gesehen, wir sind weltweit aktiv und tatsächlich mittlerweile 85% unseres Geschäfts ist außerhalb von Deutschland. Das war mal quasi andersrum und Deutschland war über die Hälfte, mittlerweile aber der wesentliche Teil außerhalb von Deutschland. Und wenn Sie auf die rechte Seite gucken, Art des Geschäfts, hier steht B2B 75%, B2B Firma zu Firma, das ist für uns Industriesektor und auch Rückversicherungssektor. Und beide Sektoren sind in einem sehr guten Zyklus drin. Das heißt, die Renditen, die gerade zu erwirtschaften sind, sind höher als in der Vergangenheit und höher als die Inflation und damit profitables Wachstum möglich. Dann geben wir uns ja immer für ein Ende des Jahres Ziele, ein Versprechen, und Sie sehen hier drei große blaue Haken. Ein Versprechen ist ein Versprechen und das wurde eingelöst. Sowohl Bruttoversicherungsumsatz, Netto und auch die Profitabilität hier über Eigenkapitalrendite, deutliche Übererfüllung der eigentlichen Ziele für das Geschäftsjahr 2023. Und gucken wir mal, wo das herkommt. Und hier sehen Sie links die Erstversicherung und damit die Rückversicherung, auf der rechten Seite Talangs Konzern. Und auf der linken Seite sehen Sie mit plus 16% eingekringelt der Versicherungsumsatz, die Bruttogröße. Hier kommt tatsächlich im Brutto das Wachstum her. Jetzt können Sie im Umkehrschluss sagen, 2% nur Rückversicherung. Hier hat einfach ein Wechsel im Geschäftsmix stattgefunden, in nicht proportionales Geschäft hinein, was einfach ein bisschen lukrativer für zukünftige Gewinne ist. Daher auf Kosten von Wachstum bessere Gewinne für die Zukunft. Und wenn wir das Ergebnis der Versicherungsleistung anschauen, hier auch wieder die gleiche Aufteilung, links Erstversicherung, in der Mitte Rückversicherung und rechts Gruppe. Auch hier kommt tatsächlich die größte Steigung aus der Erstversicherung mit plus 66%. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wir haben uns immer ein Langfristziel gegeben. Wir haben immer gesagt, wir möchten gerne, dass Erstversicherung, die drei Segmente der Erstversicherung und die Rückversicherung ungefähr gleich groß vom Beitrag sind, sowohl im Brutto als auch im Netto. Und das war vor gar nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Jahren, ungefähr 30% Erstversicherungsbeitrag. 2022 war es jetzt knapp über 40%. Und durch diesen starken Wachstum im Brutto und Netto in der Erstversicherung sind wir jetzt tatsächlich mit 45% im Brutto und 46% im Netto fast genau an dieser Zahl angekommen, 50-50, die wir uns mal vorgestellt haben. Heißt aber auch nicht, nehmen wir mal an, irgendein Jahr, die Erstversicherung performt gut, hat plus 30% und die Rückversicherung plus 60%. Das heißt, dann würde sich der Umsatzbeitrag an der Erstversicherung wieder ein bisschen reduzieren. Das würden wir natürlich dann auch gerne in Kauf nehmen, dass sich dann der Beitrag etwas reduziert. Dann ein Hauptgrund, warum Versicherungsnehmer bei uns als Versicherungsgeber ja sind Großschäden, kleine Schäden kann man selber bezahlen, größere Schäden, da braucht man dann einen Versicherer. Und daher geben wir uns eine Einschätzung, wie viel Budget wir für das gesamte Jahr brauchen. Für das Jahr 2023 waren 2,2 Milliarden und siehe da, Ende des Jahres mit 2,167 Milliarden ist sozusagen die eingetretenen Schäden fast identisch zu dem Budget gewesen. Und Sie sehen jetzt hier ganz viele Säulen, und zwar von 2012 bis 2023. Hier sieht man, wir wissen, Klimawandel findet statt, die Großschadenbelastung wird höher, aber hier in den Säulen haben wir jetzt einfach mal abgetragen, nicht Volumina, sondern die Großschäden im Vergleich zur Größe des Schadenunfallsgeschäfts der Talangs. Und Sie sehen, das pendelt sich irgendwo immer bei 6-7% ein. Es gibt ein paar Ausreißer, weil in Nordamerika mal ein Riesen-Hurricane über Florida gerast ist. Oder wir hatten Corona, hier sehen wir es in dunkelgrau abgebildet. Oder im letzten Jahr als Sonderbelastung, Ukraine-Krieg. Es gibt immer Sonderbelastungen, aber insgesamt sehen Sie, wir wachsen, die Großschäden wachsen. Und in der Relation gesehen ist das eine relativ stabile Kennziffer. Das Versicherungsgeschäft ist ja unsere erste Ertragssäule, aber wir als Versicherungsgeber haben natürlich auch ein hohes Anlageportfolio. Sie kennen die Zahl, 135 Milliarden. Und das ist unsere zweite Ertragssäule. Sie wissen, festverzinsliche Wertpapiere ist der Großteil dieser 135 Milliarden. Und wenn Sie dann mal die zweite Säule betrachten, der Großteil wiederum von den festverzinslichen Wertpapieren mit 93% ist Investment Grade, also eine sehr hohe Kennziffer, also eine sehr umsichtige Verwaltung des Anlageportfolios. Auf der rechten Seite sehen Sie die durchschnittliche Wiederanlagerendite und wir als Privatleute freuen uns ja auch, wenn wir Guthaben auf der Bank haben, dass es endlich wieder Zinsen gibt. Und wir als Versicherungsgeber freuen uns auch, weil wir eine hohe Anlage haben. Und das haben wir in diesem Jahr auch ausgenutzt. Es laufen ja sowieso festverzinsliche Wertpapiere aus, aber man kann ja auch aus diesen Wertpapieren frühzeitig austreten, Verluste realisieren und damit höhere Renditen für die Zukunft einlocken. Und das haben wir auch in gewissem Maßen gemacht. Rekordergebnis, Resilienz gestärkt und auch über eine höhere Wiederanlagerendite zukünftige Gewinne im Anlageportfolio möglich gemacht. Und Sie haben jetzt viel über Rekorde und gute Zahlen gehört und wir sind froh, dass das der Markt im 2023 auch so gesehen hat. unsere Aktienkursperformance mit +46% und die passende Marktkapitalisierung dazu von 11,2 auf 16,7, also über 5 Milliarden Wertschöpfung innerhalb eines Jahres. Das ist eine sehr erfreuliche Zahl und Teil davon, und wir freuen uns auch, dass die Handelsliquidität hochgegangen ist von 3,6 Millionen am Tag auf 9,9 Millionen. Warum ist das wichtig? Wir haben immer das Feedback von größeren Investoren bekommen, ihr habt eine zu geringe Handelsliquidität. Wir haben Risikomodelle und wenn wir mit größeren Positionen in euch reingehen sollen, dann würde es zu lange dauern, diese Position wieder zu verkaufen. Insbesondere bei Hedgefonds, die wollen schneller rein, raus aus der Aktie. Und deswegen ist eine hohe Handelsliquidität unbedingt erforderlich. Und das Feedback von 10 Millionen, das haben wir nahezu erreicht. Da gibt es viele Sondereffekte. Wir wurden in Stocks aufgenommen, wir wurden MSCI aufgenommen, wir haben eine Kapitalerhöhung. Also wir waren sehr sichtbar am Kapitalmarkt, was eben zu dieser Marktkapitalisierung von 11,2 auf 16,7 Milliarden geführt hat. Und wenn wir uns diese Marktkapitalisierung nochmal im Detail anschauen, Sie sehen hier auf der linken Seite die 11,2 Milliarden und darunter eine hellblaue Fläche. Wir besitzen 50,2% der Hannover Rück. Hannover Rück hatte eine Marktkapitalisierung, das heißt, wir können genau sagen, von diesen 11,2 Milliarden, was ist eigentlich der eigentliche Wert, der Anteil davon von der Hannover Rück. Sie sehen auf der linken Seite, dass das dunkelblaue Feld, das ist nämlich die Residualgröße, und wenn Sie so wollen, eigentlich der Wert der Erstversicherung, quasi null ist. Und wenn Sie weiter nach rechts gehen, dann sehen Sie immer mehr, dass dieses dunkelblaue Feld größer wird. Das heißt, wir sind zufrieden mit unserer Entwicklung. Aber Sie sehen auch KGV mit 4,6 abgebildet. Dann können Sie Ihre eigene Meinung dazu bilden. Kurs-Gewinn-Verhältnis 4,6 für Erstversicherung ist vielleicht noch Potenzial über. Wenn Sie heute den Marktkapitalisierungswert Erstversicherung nehmen würden, ist aus 3,6 mittlerweile schon 4,0 Milliarden geworden. Kommen wir noch mal ein paar Highlights aus den Erstversicherungssegmenten. Das Bild kennen Sie schon. Ich würde jetzt gerne pro Säule mal ein, zwei Folien noch mal vorstellen, um zu zeigen, wie erfolgreich die einzelnen Segmente gerade unterwegs sind und was sie für ein Geschäft machen. Im Brutto- und Versicherungsumsatz, Industrieversicherungen in einem guten Geschäftsumfeld, in einem harten Markt, wo profitables Wachstum ist. Und umso schöner zu sehen, dass hier auch mit 10%, Währungskursbereinigt sogar mit 12%, ein starkes Wachstum stattgefunden hat. Denn das ist wichtig für Zukunft, diesen harten Markt zu nutzen. Schadenkostenquote haben Sie schon gesehen, mit 91,5 auf Rekordniveau. Und Eigenkapitalrendite, man bedenke wieder diese 10%, die wir uns als Talanx immer als Konzern gegeben haben, mit 14%, die Industrieversicherung deutlich darüber. Wo kommt denn jetzt eigentlich der Wachstum her? Harte Markt, das heißt, es gibt Tarifänderungen. Etwas mehr als die Hälfte des Wachstums kommt tatsächlich auf Preiserhöhung, auf Tarifänderung und knapp die Hälfte kommt aus Neugeschäft. Wenn Sie auf die rechte Seite gucken, wir haben verschiedene Sparten von Haftpflicht, Feuer, Kfz und Spezialfinanzierung etc. Und überall sehen Sie Tarifänderungen in unterschiedlichem Maße, in Summe 8,4%. Und 8,4% ist über Schadeninflation, über sonstige Inflation und damit profitables Wachstum. Privatkunden Deutschland, unser kleinstes Segment, hat Lebensversicherung und Schadenunfallgeschäft mit einem kleinen Bruttowachstum von 4%. Der Wachstum kommt aus dem Schadenunfallgeschäft in Lebensversicherung. Lebensversicherung von der Profitabilität profitiert gerade ganz stark von dem Zinseffekt, von dem positiven Zinseffekt, konkurriert natürlich aber auch gleichzeitig mit Bankprodukten. Ne? Wenn als Anleger kann man überlegen, gehe ich jetzt in Lebensversicherung oder mache ich von mir aus einen Sparbrief bei der Bank mit ungefähr gleichen Konditionen oder auch geringeren oder höheren Konditionen. Die Schadenkostenquote ist etwas hochgegangen. Vielleicht haben Sie es auch gehört. Das Marktumfeld im Kfz-Bereich ist durchaus durchwachsen gerade. Ein schwieriges Marktumfeld. Die Nach-Corona-Zeit ist viel, viel schneller gekommen und die Schäden in der Frequenz sind deutlich mehr geworden. Wenn Sie Auto in die Werkstatt bringen, die Inflation auf die Schäden, die ist deutlich spürbar. Das heißt, immer noch profitabel mit einem kleinen Verschlechterungen. Aber auch hier hilft die Diversifizierung, denn der Vertrieb über Bankprodukte als auch kleine und mittlere Unternehmen, das ist ein profitables Geschäft. Eigenrendite 11% über den 10%, die wir als Konzern haben, gesetzt haben, also sehr gut. Hier sehen Sie nochmal, wie groß denn eigentlich Privatkunden Deutschland im Vergleich zur Talanx ist. Im Brutto sind es 8%, im Netto sind es 9% und auf der rechten Seite sehen Sie den Cashbeitrag, sozusagen das, was Richtung Dividende geht. Und hier sehen Sie eigentlich auch die Wichtigkeit des Privatkunden Deutschlandsbereichs mit 25% Cashbeitrag. Privatkunden international, das ist unsere Wachstumsmaschine. Sie sehen hier im Brutto mit plus 33%, ein kleinerer Anteil dadurch durch die Akquisition in Lateinamerika, aber der Großteil des Wachstums tatsächlich durch eigenen organischen Wachstum. Die Schadenkostenquote nochmal deutlich runtergegangen auf 95%. Beispielsweise ist hier Brasilien zu nennen. Und das zeigt eigentlich auch, wie gut diese Akquisition tatsächlich im letzten Jahr war. Denn die Schadenkostenquote in Brasilien ist sogar knapp unter 90%. Also die Akquisition war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Eigenkapitalrendite auch über 11%. Ein sehr schönes Ergebnis. Kommen wir so ein bisschen zur Strategie im Privatkunden-Internationalbereich. Und was hat eigentlich die Akquisition in Lateinamerika gebracht? Bei Privatkunden ist es so, man braucht Größe, um Prominenz und um weiter wachsen zu können. Und in den Kernmärkten im Privatkunden-Internationalbereich, und da explizit 5 Länder genannt, hat man eine Strategie zum Ziel gesetzt, jeweils im Schadensunfallbereich unter den Top 5 von der Größe her zu sein. Und Sie sehen hier an 4 von 5 Ländern einen Haken dran durch die Akquisition in Lateinamerika, bis auf in Mexiko jetzt weitestgehend genau das eingetroffen, was wir uns erhofft haben. Und die Akquisition hilft auch in der Diversifizierung. Im regionalen Geschäftsmix war vorher ungefähr 60% des Businesses in Europa und nur 40% in Lateinamerika. Und jetzt ist das wieder ausgewogen, hilft uns also im Risikoprofil. Rückversicherung muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk seit Jahren. Wir sind weiterhin stolze Mehrheitsaktionäre eines Unternehmens mit einer Eigenkapitalrendite von über 19%. Und wir sind froh, dass die Erstversicherung genau diesen gleichen Weg einschlägt auch und so erfolgreich wird. Kommen wir ein bisschen zur Strategie. Eigentlich hat ja jedes Unternehmen ein Strategiehaus, so wie wir auch. Und vielleicht kennen Sie dieses Bild auch schon, denn es ist gleich geblieben, weil es funktioniert. Es ist nur immer ein Teil, wie man umsetzt, und wir setzen sehr diszipliniert um und wir haben ein dezentrales Unternehmertum, wir haben Kostenführerschaft, wir haben sehr viele Vorteile, was uns hilft, erfolgreich zu sein. Und das sehen wir jetzt in den Gewinnaussichten. Erstmal auf der linken Seite der strategische Zyklus von 2019 bis 2022 mit einem immerhin Wachstum pro Jahr von 8%. Und Sie sehen aber auf der rechten Seite mit dem Rekordergebnis von fast 1,6 Milliarden fürs letzte Geschäftsjahr, jetzt nun mit neuen Zielen für das aktuelle Jahr mit Größe 1,7 Milliarden und neu hinzugekommen, jetzt mit Größe 1,9 Milliarden für das Geschäftsjahr 2025. Und wir liegen damit deutlich über den Kurs, den wir eigentlich mal Ende 2022 auf dem Kapitalmarkt kommuniziert haben. Rekordergebnis im Nettoergebnis und ganz klar, wir geben das sehr, sehr gerne weiter an die Anleger. Sie sehen auf der linken Seite wie den alten Zyklus 2018 bis 2021 mit einer leichten Dividendenanhebung. Auf der rechten Seite jetzt, nachdem wir schon von 2021 auf 2022 um 25% auf 2 Euro je Aktie erhöht haben, schlagen wir jetzt vor. Und ausstehen natürlich die Genehmigung in der Hauptversammlung für das letztjährige Geschäftsjahr 2,35 Euro die Aktie auszuzahlen und dann für das kommende Geschäftsjahr dann 2,50 Euro je Aktie. Und wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, wie gesagt, Kommunikation Ende 2022, was haben wir versprochen? Das sehen Sie oben bis zum Geschäftsjahr 2025. Und unten sehen Sie, was sagen wir denn jetzt ein Jahr vorher eigentlich, was geben für eine Guidance? Und bei der Eigenkapitalrendite, wir sagen nicht mehr Geschäftsjahr 2025 größer 10%, sondern wir sagen bereits 2024 ungefähr 15%. Das Nettoergebnis nicht 2025 1,6 Milliarden, sondern bereits ein Jahr vorher deutlich mehr mit größer 1,7 Milliarden und die Dividende auch ein Jahr früher mit 2,50 Euro als Vorschlag je Aktie. Ja, und weil wir jetzt mit allem ein Jahr früher dran sind mindestens, haben wir auch gesagt, ja, wir machen einen Kapitalmarkttag 24 im Dezember und geben da neue finanzielle Mittelfristziele für 3 Jahre bekannt. Das heißt wieder Eigenkapitalrendite, Nettoergebnis, Dividende. Also alles eigentlich ein Jahr vorher, als wir geplant haben, durch eine Strategieausführung, die sehr diszipliniert vonstatten geht. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Also wenn schon Fragen reingetroffen sind, könnten wir fast zur Q&A rübergehen.
Wie gewohnt haben wir schon eine ganze Reihe von Fragen. Aber erstmal ja, vielen Dank, Herr Linsky, für die Präsentation, für das Update, für den aktuellen Stand. Kleines Entschuldigung an die Teilnehmer, dass die Präsentation ein klein bisschen abgeschnitten war. Im Testlauf hat es super funktioniert. Ja, wohl der Vorführeffekt ein wenig. Aber ich hoffe, man konnte gut folgen. Und ja, wir sind die Punkte gut durchgegangen. Wir springen jetzt direkt mal in den Chat rein. Genau, wir haben schon einige Fragen und ein Thema, Herr Olinski, Herr Sablowski, das haben wir im Vorfeld schon ein bisschen besprochen. Das betrifft natürlich die Hauptversammlung und das ist immer ein Thema, was uns als SDK auch interessiert, aber natürlich auch im Chat thematisiert wird. Ja, wie macht es denn Talanx dieses Jahr oder eben auch ganz konkret, warum findet die diesjährige HV virtuell statt?
Wir werden unsere Hauptversammlung, die findet dieses Jahr am 7. Mai statt, virtuell durchführen. Und die Frage nach dem Warum, wir haben, als wir letztes Jahr die Satzungsermächtigung dafür nach der neuen Gesetzgebung eingeholt haben, gesagt, wir finden, dass ein modernes Format uns gut zu Gesicht stünde und wir das zunächst einmal ausprobieren wollen, wie das alles funktioniert. Und wollen, nachdem wir diese Testphase, so will ich mal sagen, durchschritten haben, gemeinsam mit unseren Aktionären bewerten, wie wir in der Rückschau darauf blicken und ob das das Format der Zukunft ist oder gegebenenfalls andere Formate oder auch gar die Rückkehr zum traditionellen Präsenzformat angezeigt ist. Aber für den Moment werden wir unserer Experimentierfreudigkeit weiter nachgehen und dieses Jahr auch nochmal eine virtuelle Hauptversammlung durchführen.
Ein Teilnehmer spricht die Aktienumplatzierung an und da kann ich mich auch noch dran erinnern, die hat tatsächlich nach unserem letzten Anlegerforum recht knapp in der Folge drauf stattgefunden und der Teilnehmer fragt auch ein bisschen spitz, ob denn jetzt wieder eine Aktienumplatzierung geplant ist oder natürlich auch allgemein, ist da was geplant für die kommenden Monate, Jahre nochmal?
Die Antwort auf die Frage ist nein. Also man sollte unsere Präsenz bei Ihren Anlegerforen, Herr Petzelberger, nicht als Indikator dafür nehmen, dass wir in Kürze was vorhaben. Nein, es ist keine Kapitalerhöhung in absehbarer Zeit geplant.
Klares Statement. So, dann, wenn wir gerade so ein bisschen beim Thema Kapitalmarkt sind, ja, Dividendenpolitik wird auch gefragt, Dividende natürlich auch immer ein Teil der Fragen. Wie sieht die Dividendenpolitik nach 2025 aus, die konkrete Frage hier im Chat?
Das wissen wir noch nicht, weil wir gerade darüber nachdenken. Herr Olinski hat ja gerade gesagt, dass wir unser ursprüngliches Ziel für das Geschäftsjahr 2025 2,50 Euro pro Aktie zu zahlen, bereits ein Jahr früher erreichen werden und anstreben, für das Geschäftsjahr, das aktuell läuft, bereits 2,50 Euro auszuschütten. Und wir werden am 11. Dezember im Rahmen unseres Kapitalmarkttages bekannt geben, wie wir danach mit der Dividendenpolitik verfahren werden. Insofern haben Sie kurz nach Nikolaus und vor den Weihnachtstagen vielleicht noch ein paar schöne Nachrichten von uns zu erwarten.
Wie steht Talanx zum Thema Aktienrückkäufe?
Herr Olinsky hat ja erklärt, dass ein Motiv für unsere Kapitalerhöhung die Erhöhung des Streubesitzes und damit einhergehend der Handelsliquidität war. Und insofern ist ein Aktienrückkauf für uns kommt nicht in Frage, weil es würde die Handelsliquidität ja gerade wieder beschneiden. Und im Übrigen finden wir es auch nicht so ein schlaues Konzept, dass die Aktionäre uns Geld geben, dass wir dem dann danach wieder zurückgeben, sondern wir haben ganz im Gegenteil noch etliche Ideen, was wir mit unserem Eigenkapital anstellen. Herr Olinsky hat Ihnen gezeigt, dass wir eine der am stärksten wachsenden Industrien, Versicherungsgruppen in Europa sind. Also solange wir noch Ideen haben, wie wir mit dem Kapital, was die Aktionäre uns anvertraut haben, profitabel arbeiten und dann schöne Dividenden zahlen können, werden wir keine Aktienrückkäufe machen. Das heißt also, das ist kein Instrument, mit dem wir Aktionäre beglücken.
Man kann ja auch sagen, dass der Markt gerade auch das honoriert hat 2023, also was Talanx sozusagen mit dem Geld macht und auch international wächst.
Ja, also wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass unser Ergebniswachstum im Durchschnitt 17% beträgt und das Dividendenwachstum auch eine zweistellige Prozentzahl an Durchschnittswachstum hat, dann ist das ganz ordentlich. Wir versuchen, unsere Dividendenpolitik so zu kalibrieren, dass wir einen guten Ausgleich finden zwischen der Beteiligung der Aktionäre an dem Unternehmensgewinn, aber gleichzeitig auch noch der Möglichkeit, Wachstumsspielräume, die wir sehen, ausnutzen zu können. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass wir auf dem einen Slide, das Herr Olinsky zur Entwicklung der Dividende gezeigt hat, wenn Sie sich daran nochmal zurückerinnern, in den Jahren zuvor haben wir stetig eine Dividendenerhöhung von 5 Cent pro Aktie gehabt auf 1,60 Euro zum Schluss, bevor wir unsere neue Dividendenpolitik eingeschlagen haben. Und wir kommen also von 1,60 Euro und werden in 3 Schritten auf 2,50 Euro kommen. Das als deutliches Zeichen, dass uns klar ist, dass die Aktionäre natürlich einen möglichst hohen Anteil an unseren Gewinnen haben wollen. Dessen sind wir uns bewusst und das werden wir honorieren. Dabei aber immer in der Balance halten auch unsere eigenen Wachstumsambitionen.
Der Aktienkurs ganz konkret bei Talanx spricht natürlich für sich. Ein Teilnehmer fragt jetzt auch mal ganz allgemein, was sind die Gründe für diese Stärke, also jetzt auf den Markt bezogen, wie lange wird dieser starke Markt noch anhalten?
Also ich kann die Frage natürlich nicht umfassend und vor allen Dingen auch nicht mit einem Anspruch auf tatsächliche Eintrittswahrscheinlichkeit beantworten. Wir sehen momentan noch keine Anzeichen dafür, dass die Marktbedingungen sich verschlechtern und gehen davon aus, dass für die nächsten mindestens 2 Jahre wir noch ein ähnlich gutes Umfeld vorfinden werden. Aber wir sind jetzt in der Nähe des Plateaus, also der Spitze des Marktzykluses. Aber das hat Herr Olinsky Ihnen ja auch erklärt, dass wir sehr viel Energie darauf verwenden, unsere Widerstandskraft, die Resilienz zu stärken, sodass wir gut gerüstet sind für eine Zeit, in der der Marktzyklus sich möglicherweise auf einem Abschwung befindet und dann eben auch noch steigende Gewinne, aber für die Aktionäre viel wichtiger, auch steigende Dividenden liefern zu können. Da fühlen wir uns eigentlich aktuell in einer ganz soliden und guten Verfassung für. Also insofern sind wir ganz hoffnungsvoll für die kurzfristige Zukunft, sorgen uns aber auch nicht mit dem Blick auf eine etwaige sich eintrübende Zukunftsperspektive.
Was bedeutet dies für die M&A-Strategie?
Bitte? Für die M&A-Strategie?
Ja. Ja.
Nichts. Wir haben ausreichenden finanziellen Bewegungsspielraum. Ich bin ja in einer Doppelrolle hier tätig. Mein Zweitberuf ist ja hier, die Unternehmenstransaktionen des Konzerns auch zu koordinieren. Wir haben ausreichenden Finanzierungsspielraum und wir sind bei unserer Akquisitionspolitik sehr diszipliniert. Also in meinem Beruf als M&A-Mann arbeite ich überwiegend für den Papierkorb, weil teilweise Preisforderungen auf dem Tisch liegen, denen wir nicht nachkommen wollen, weil sie ökonomisch unvernünftig sind. Und so blicken wir in Bezug auf unsere M&A-Strategie eigentlich auch zuversichtlich in die Zukunft, denn sollte es zu einem Marktabschwung kommen, ist es ja durchaus möglich, dass es günstige Kaufgelegenheiten gibt. Und da wir in einer finanziell guten Verfassung sind, werden wir die dann in der gewohnt disziplinierten Art und Weise zu nutzen wissen.
Die nächste Frage, das Zinsumfeld. Wie wirkt sich die anstehende Zinswende oder aktuelle Zinswende auf Talangs aus?
Also zunächst mal sind sinkende Zinsen natürlich nicht gut für uns. Allerdings tun wir auch im aktuellen Umfeld, Herr Olinski hat auch das beschrieben, sehr viel dafür, unsere Krisenfestigkeit zu stärken und auch einen Zinsabschwung in der Hinsicht vorzubeugen, dass wir jetzt bewusst in unserem Anlageportfolio Umschichtungen vornehmen, um die aktuell noch vorherrschenden guten Zinsen für die mittelfristige Zukunft zu sichern, sodass ein etwaiger Zinsabschwung sich dann in unserer G&V nur mit einer Zeitverzögerung bemerkbar machen wird. Also insofern sind sinkende Zinsen für die laufenden Erträge erstmal nachteilig, aber umgekehrt, wenn Zinsen fallen, dann steigen auch wieder die Kurse. Also insofern sage ich mal, wir denken, wir sind sehr gut aufgestellt, was unser taktisches Management unserer Vermögensanlagen angeht und blicken da auch nicht sorgenvoll in die Zukunft.
Sorgenvoll in die Zukunft blickt man natürlich so ein bisschen auf dem geopolitischen Felde. Da ist jetzt eine konkrete Frage, wie stark wären Sie versicherungstechnisch betroffen, wenn es zu einer militärischen Aggression von China gegen Taiwan käme? Spielen Sie solche Szenarien im Rahmen Ihrer Planung bzw. Risikosimulation durch?
Das kann man nicht durchspielen und vor allen Dingen kann man nur hoffen, dass das nie eintritt. Wenn das eintritt, der aktuelle Konflikt in der Ukraine hat das ja gezeigt. Im Jahr 2022, dann sind natürlich auch wir betroffen, weil wir natürlich auch beispielsweise in Taiwan Versicherungsschutz anbieten. Es hat ja vor kurzem ein Erdbeben in Taiwan stattgefunden, von dem wir mit einer Schadenhöhe von in etwa 100 Millionen Euro betroffen sind. Also insofern wären wir von einem solchen Konflikt selbstverständlich betroffen. Und es ist aber jetzt nicht seriös zu sagen, was das bedeutet, wie es im Übrigen auch heute immer noch nicht möglich ist, zu prognostizieren, was dann tatsächlich die ökonomischen Folgen in Bezug auf die zu zahlenden Versicherungsleistungen in der Ukraine angeht. Aber wir wären natürlich betroffen wie die gesamte globale Wirtschaft. Andererseits hat der Ukraine-Konflikt ja auch gezeigt, dass auch da die Substanz und Widerstandsfähigkeit unseres Konzerns hoch ist. Aber ich will mich da jetzt nicht in Spekulationen ergehen. Wir werden damit umzugehen haben, sollte das passieren. Aber zuallererst hoffe ich inständig, dass das nicht eintritt und passiert.
Das hoffen wir alle. Eine weitere konkrete Frage, ein weiterer konkreter Fall, oder dieser ist auf jeden Fall ziemlich konkret. Wie ist die erwartete Kostenbelastung durch den Schiffunfall in Baltimore und dem Erdbeben in Taiwan? Hatten wir gerade eben auch schon kurz.
Taiwan habe ich gerade gesagt, so in etwa 100 Millionen. Baltimore, das Schiffsunglück dort, oder der Schiffsunfall, muss man ja präzise sagen, in etwa 200 Millionen. Das liegt komfortabel im Rahmen unseres Großschadenbudgets. Wir kalkulieren für jedes Geschäftsjahr ein sogenanntes Großschadenbudget. Das heißt, wir prognostizieren und schätzen, was glauben wir, was in diesem Jahr für Großschäden eintreten und berücksichtigen das bei unseren Prämienkalkulationen. Und für das Laufen, um Ihnen eine Perspektive dafür zu geben, also das waren in Summe dann in etwa 300 Millionen, mit denen wir von beiden Schadenfällen betroffen sind. Unser Großschadenbudget für das gesamte Geschäftsjahr 2024 beträgt etwas mehr als 2,4 Milliarden. Wenn Sie das jetzt einfach mal durch vier teilen, dann können Sie sehen, ungefähr 600 Millionen pro Quartal könnten Sie veranschlagen, haben wir in unseren Kalkulationen berücksichtigt. Also insofern sind wir mit diesen Großschaden Ereignissen komfortabel im Rahmen dessen, was wir erwartet haben.
Ich habe noch zwei Fragen hier direkt an uns Moderatoren gerichtet. Das bedeutet, wir gehen schon ein bisschen in die letzte Runde. Also gern auch nochmal die Einladung, wenn noch Fragen da sind. Jetzt ist noch die Möglichkeit, gerne den Chat noch bedienen. Eine der Fragen noch: Wie grenzt man sich von Münchner Rück ab? Wie unterscheidet man sich?
Also, wie kann man das beschreiben? Also ich glaube, unsere Geschäftsansätze sind, obwohl man vermeintlich meinen könnte, wir sind sehr ähnlich, natürlich sind wir sehr ähnlich, aber unser Konzern ist entstanden aus der Industrieversicherung. Und das ist der Kern und der Nukleus unseres Konzerns, aus dem dann, Herr Olinski hat Ihnen das ja eingangs erklärt, die Hannover Rück entstanden ist. Und insofern ist die Ähnlichkeit einem Zufall geschuldet. Münchner Rück war immer ein Rückversicherer und wir sind ein Erst- und Rückversicherer genauso wie die Münchner Rück. Aber wir sind in unserem Erstversicherungsgeschäft sehr viel stärker in der Industrieversicherung unterwegs. Und was die Privatkundenaktivitäten angeht, sind wir sehr viel stärker im Ausland präsent als die Kollegen der Erstversicherung der Münchner Rück. Die Ergo ist das ja. Und die sind wiederum größer in Deutschland. Also insofern sind die Unterschiede in den Geschäftsschwerpunkten, die bei uns Industrie und eher der internationale Raum sind, wohingegen Münchner Rück als Geborener, will ich fast sagen, Rückversicherer sich irgendwann mal auch ein bisschen Erstversicherungsaktivitäten zugelegt hat. Und so, das, denke ich, sind die wesentlichsten Unterschiede, abgesehen davon, dass die Münchner Rück der größte Rückversicherer der Welt sind. Unsere Kollegen von der Hannover Rück sind der drittgrößte Versicherer. Es gibt also einige substanzielle Größenunterschiede in der Rückversicherung auch.
Fehlt nur noch die DAX-Notierung. Aber ich meine, an der Größe liegt es ja eigentlich nicht bei Talanx. Das ist ja Free Float. Da sind wir wieder bei dem Thema.
Genau. Also wenn man unsere aktuelle Marktkapitalisierung, die betrug am Ende des heutigen Handelstags knapp 18 Milliarden, wenn unser Free Float größer wäre, dann hätten wir wahrscheinlich das Potenzial, am unteren Ende zu sein. Aber unser Geschäftszweck besteht nicht darin, den DAX zu erreichen. Wenn wir das irgendwann mal schaffen, was natürlich unser aller Traum ist, dann freuen wir uns darüber. Für den Moment sind wir zufrieden mit unserer guten Positionierung im MDAX. Eine DAX-Mitgliedschaft käme erst dann in Frage, wenn unser Streubesitz steigt. Wie kann der Streubesitz steigen? Die Maßnahme aus dem letzten Jahr ist eher als eine homöopathische Maßnahme zu verstehen, in der Hinsicht, dass sie in erster Linie den Free Float stimulieren sollte, auf Niveaus heben sollte, die dann für die große Masse der institutionellen Investoren Investitionen möglich macht. Im größeren Umfang, um dann tatsächlich mal am DAX-Eingangstor zu kratzen, das bedürfte einer größeren Kapitalerhöhung, an der dann der Verein, unser HDI, der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, unser Mehrheitsaktionär, nicht teilnimmt, um sich verwässern zu lassen. Ich habe ja sowohl die Frage nach der Kapitalerhöhung verneint, die heute schon gestellt wird. Wir haben aktuell auch keine größeren Akquisitionsprojekte in der Pipeline, die eine solche größere Kapitalerhöhung nahelegen. Und auch unsere letztjährige Akquisition der Aktivitäten von Liberty haben wir ja überwiegend aus eigenen Mitteln, respektive Kreditmitteln, dann noch darstellen können. Also das wird noch ein Weilchen dauern, fürchte ich. Aber ich habe schon noch das Ziel, vor meinem Renteneintritt das vielleicht doch zu schaffen irgendwie.
Das ist doch mal ein gut formuliertes Ziel für alle. Und dann ziehe ich eine Frage nochmal vor. Wir haben auch noch eine im Chat zum Wettbewerber. Vielleicht dann ziehe ich die Frage mal vor. Was sind für Talanx die größten Herausforderungen in den nächsten 10 Jahren, um in 10 Jahren noch genauso erfolgreich zu sein?
Dass wir über die aktuell sehr erfolgreiche Entwicklung unserer Geschäfte nicht selbstzufrieden einschlafen und den Zug der Zeit verpassen. Dafür sorgt aber unser CEO, der sehr viel Energie und Zeit darin investiert, dass unser unternehmerischer Antrieb hier nicht verloren geht.
Und wir als Aktionäre, indem wir natürlich immer mal auch kritisch nachhaken.
Absolut.
So, jetzt hier nochmal auch die Wettbewerbsbrille nochmal eine Frage. Wie unterscheidet sich Talanx von Unica, wenn ich das richtig ausspreche, Unica im Erstversicherungsbereich?
Ja. Unsere österreichischen Kollegen, ähnlich konstituiert, auch ja als Mehrheitsaktionär in diesem Fall eine Stiftung, bei uns ist es ein Verein, sind ausschließlich im Privatkundengeschäft tätig und dabei sehr viel stärker in Zentral- und Osteuropa präsent, als wir das sind. Unsere zentral-osteuropäischen Märkte sind ja Polen und primär Polen und die Türkei. Wir haben ein bisschen was in Österreich. Und insofern ist der wesentlichste Unterschied, dass die Präsenz der österreichischen Kollegen im Zentral-Osteuropäischen Raum sehr viel stärker ausgeprägt ist als der unsrige. Denn einer unserer zweiten Schwerpunkte im Auslandsgeschäft im Privatkundenbereich ist ja, im heutigen Verlauf schon mehrfach angesprochen, Lateinamerika.
Und gerade auf die Sekunde kommt noch mal eine weitere Frage reingesprungen. Ein Teilnehmer schreibt, die Targobank hat den Kooperationsvertrag mit Talanx gekündigt. Dazu gesetzliche Regulierungen. Wie sieht man die Zukunft im Bereich Bank Assurance?
Entspannt. Also zunächst mal ist ganz witzig aus unserer Perspektive, dass dazu jetzt geschrieben wird, weil diese Nachricht eigentlich fast verjährt ist. Wer unseren letztjährigen Geschäftsbericht aufmerksam gelesen hat, wird dort bereits gesehen haben, dass dieser Vertrag gekündigt ist. Diese Vertriebskooperationen sind immer auf Dauer angelegt und die jetzige Partnerschaft mit der Targobank endet regulär 2025 und ist deswegen im letzten Jahr bereits gekündigt worden, stand auch im Geschäftsbericht zu lesen. Und die Targobank gehört ja zu einem französischen Versicherungskonzern und die Muttergesellschaft der Targobank hat sich entschieden, die Versicherungsprodukte zukünftig selbst bereitzustellen und deswegen den Vertrag zunächst mal gekündigt. Das heißt nicht, dass sofort alles Geschäft weg ist für uns, lediglich das Neugeschäft wird wegfallen. Das Bestandsgeschäft, das wir ja weiterhin haben, bis es dann ausgelaufen ist, wird weiterhin gute Erträge produzieren. Und das Bank-Kooperationsgeschäft an sich, ja, da gibt es gerade eine Menge Diskussionen zur Regulatorik, die wir beobachten, die wir verfolgen, von denen wir zunächst einmal noch nicht glauben, dass sie das Geschäftspotenzial in ihren Grundfesten erschüttern wird. Jedenfalls hat der Provisionsdeckel, der ja eingeführt worden ist, bisher keine größeren Implikationen auf uns gehabt. Aber das Geschäft wird durch diese Diskussion und Initiativen, sofern sie dann tatsächlich umgesetzt werden, natürlich nicht einfacher werden. Das steht außer Frage.
Unica hat es einem Teilnehmer angetan, die Frage, ob es eine Ergänzung zu Talanx sein könnte. Ich verstehe jetzt mal die Frage so, ob man doch so ähnlich ist sich in vielen Aspekten, die beiden Unternehmen, die beiden Aktien. Ich meine, Anlageentscheidungen können wir natürlich nicht geben, aber Herr Saplowski, vielleicht wollen Sie das Thema nochmal aufgreifen in Vergleichbarkeit mit Unica.
Also ich würde die Frage gerne anders beantworten. Es gibt, und das ist ja wie gesagt mein Zweitjob, es gibt eine Menge von Unternehmen, die hervorragende Ergänzungen für uns wären, die aber schlicht nicht verfügbar sind, weil sie nicht käuflich sind. Und so schätze ich die Situation bei den Kollegen in Österreich auch ein. Ich hätte jetzt nicht die Idee, dass deren Großaktionär auf die Idee käme, seine schöne Gesellschaft zu verkaufen, so wie unser Großaktionär diesen Plan auch nicht hat. Also insofern stellt sich diese Frage nicht, ob und inwieweit das eine gute Ergänzung für uns wäre.
Also auch auf M&A-Basis stellt sich die Frage nicht. Ja, damit sind wir durch mit den Fragen. Heute sehr knackig, gut durchgekommen durch das Programm, Herr Saplowski. Das liegt aber auch an Ihrer sehr kompetenten, schnellen Beantwortung. Und Herr Olinski, natürlich an Sie auch nochmal ganz großes Dankeschön. Ja, für die Präsentation, für den Vortrag. Ich denke, wir hatten mal wieder ein bunter Blumenstrauß an spannenden Fragen, spannenden Themen. Die Hauptversammlung ist ja dann auch schon bald am 7. Mai. Das heißt, Sie beide sind wahrscheinlich jetzt auch ordentlich eingespannt die nächsten Wochen.
Absolut. Aber wir werden genügend Schlaf finden und freuen uns, wenn wir dann möglichst viele unserer Aktionäre virtuell am 7. Mai, übrigens auch wieder aus diesem Studio, begrüßen können.
Ja, und wir freuen uns über diese heutige Veranstaltung jetzt auch doch recht kurz vor der Hauptversammlung, dass Sie sich da die Zeit genommen haben. Und ich glaube, ich darf auch den Hinweis wie immer machen, wenn noch Fragen da sind, trotz HV-Vorbereitung, darf man sich sicher gerne bei Ihnen beiden auch melden.
Absolut, sehr gerne. Unsere Kontaktdetails finden Sie auf unserer Webpage. Da gibt es so eine Rubrik Kontakt. Da finden Sie unsere Telefonnummern und unsere E-Mail-Adressen. Und wenn Sie was bewegt und Sie was wissen wollen, dann können Sie sich auf den für Sie komfortabelsten Kommunikationswegen gerne an uns wenden.
Vielen Dank nochmal an alle in die ganze Runde für die heutige Veranstaltung, für die Teilnahme aktiv, passiv und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch.
Vielen Dank. Danke für die Moderation, Herr Petzelberger. Danke an die Bildschirmer. Ciao.